SWR-Kultur am Samstagnachmittag. Jetzt mit meinem Interviewgast, dem Kabarettisten und Schauspieler Matthias Riechling, der die Politikerkarikatur auf die Spitze treiben kann.
Was lieben denn Schüler an der Schule? Sagen Sie mir, was weiß denn ich? Bin ich in der Schule? Was weiß denn ich Ihnen sagen? Hier, Ferien, Freizeit, weniger Schule, G8 statt G9.
Ja und? Was sagt es?
Und? Was fragt denn der normale Arbeitnehmer bei einem Vorstellungsgespräch? Wie viel Ferien, wie viel Urlaub kriege ich? Ja. Und mit G8 statt G9 bereiten wir die Schüler besser vor auf dieses Freizeitbedürfnis im Beruf.
Matthias Riechling als baden-württembergischer Ministerpräsident Winfried Kretschmann und als dessen Stellvertreter Thomas Strobel. Ein Ausschnitt aus der Matthias Riechling Show, eins der vielen Unterhaltungsformate, mit denen Matthias Riechling seit Jahrzehnten im Fernsehen und im Netz zu sehen ist. Angefangen hat aber alles mit der Bühne vor 50 Jahren beim Stuttgarter Renitenztheater. Und dort startet Ende des Monats auch sein neuestes Programm, Riechling Real Reality. Herr Riechling, 50-jähriges Bühnenjubiläum, das muss man ja erstmal schaffen.
Es ist 50-jähriges Renitenzjubiläum. Ich bin mindestens 5 Jahre länger auf der Bühne. Ich habe mit 16 schon angefangen und bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich bin Parodist, Sie sollen mich bitte vermitteln. Und das haben Sie dann irgendwann auch getan.
Ja, aber mittlerweile, Sie sind knackige 72 Jahre alt und andere genießen in dem Alter ja längst den Ruhestand. Warum haben Sie darauf ganz offensichtlich keine Lust?
Unverschämterweise antworte ich dann immer, hätten Sie Picasso je gefragt, er soll aufhören zu malen?
Natürlich also, nicht.
Ja. Ich möchte mich nicht mit Picasso vergleichen, nicht, dass ich falsch verstehe. Für mich ist das, was ich mache, ja, was ich tun würde, wenn ich ein Hobby bräuchte und Schalterbeamter geworden wäre. Insofern muss ich da nicht aufhören.
Im Jahr 1975, also vor 50 Jahren, ja, damals gehörten Sie zum Ensemble des noch recht jungen privaten Renitenztheaters.
Ja.
Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Auftritt da?
Sehr wohl. Gerhard Woider, der Chef und Gründer des Renitenztheaters, lernte mich über Günter Verdien, der heute noch mein Regisseur ist, kennen und sagte zu mir, ich wollte eigentlich studieren, stellen Sie sich doch mal vor. Und ich dachte, naja, ich will eigentlich mit der Uni fertig machen, was soll ich im Renitenztheater? Ich hatte mit politischem Kabarett auch nicht viel zu tun bis dahin. Und nach 6 Wochen bin ich mal hin, einfach pro forma. Und da kam er aus der Tür und sagte, da sind Sie ja endlich. Ließ mich vorsprechen und dann gab er mir sofort ein Engagement in seinem Ensemble und hat mich dann noch sofort einspringen lassen für einen Kollegen, der erkrankt ist. Und das weiß ich noch sehr genau. Das war ein großer Erfolg und hat mich gleich eingeführt ins Renitenztheater.
Was war das für eine Zeit? Anfang, Mitte der 70er Jahre, da waren Sie noch Student eigentlich. Schauspiel haben Sie studiert, Theaterwissenschaft, Philosophie unter anderem.
Genau.
Das waren wahrscheinlich noch die guten alten Zeiten der Magisterstudiengänge und nebenbei Theaterspielen, das funktionierte da ganz gut. Oder war das sehr stressig?
Ich habe selber dann noch Literaturunterricht gegeben, habe jeden Abend gespielt, habe noch Schauspielunterricht genommen und es war aber kein Stress. In der Zeit zwischen 20 und 25 macht man einfach am meisten und das ist ja auch das, was der sogenannten Generation Z vorgeworfen wird, dass sie eben das nicht mehr hinbekommen, was schade ist irgendwie, weil eine intensivere Zeit erlebt man nicht mehr. Wenn ich später denke, was man alles gemacht hat und wozu man heute nicht mehr kommt, ist es schade, wenn man das nicht nutzt und ich bin natürlich auch ein besonderer Fall irgendwie, weil, ja klar, ich glaube, das, was ich mache, dass man sagen kann, ich mache mein Hobby zum Beruf. Das gelingt vielleicht 2% der Bevölkerung. Das ist jetzt unfair, wenn ich das so sage. Aber ich habe halt immer mich bemüht, aus meiner Arbeit Life-Balance zu machen.
Ihre Magisterarbeit haben Sie über Karl Valentin geschrieben, der Sie bis heute begleitet. War der sowas wie ein Vorbild für Sie?
Nein. Ich habe Vorbilder immer abgelehnt, weil das würde bedeuten, dass ich in dem Stil weiterarbeiten wollte. Nein, Valentin hat mich sehr begeistert, weil er nicht nur, wie Günter Verdien mal geschrieben hat, für die ganz Gescheiten und die Saudummen geschrieben hat. Das heißt, man kann sich ganz comedymäßig bei ihm amüsieren, ohne groß nachzudenken, wie die Zusammenhänge sind. Und man kann aber auch literaturwissenschaftlich ihn auseinandernehmen. Er ist ebenbürtig mit Ionesco und Samuel Beckett und Franz Xaver Krötz, die absurdes Theater auch geschrieben haben. Karl Valentin hat es quasi erfunden, ohne von anderen zu wissen. Er war literarisch nicht sehr vorgebildet. Also eine unglaublich vielseitige Figur und darüber hinaus eben nicht nur Bayer. Seine Mutter war Sächsin und der Vater war Hesse oder umgekehrt. Das heißt, er hatte etwas Deutsch-Europäisches in sich, in seinem Humor, auch sehr britischen Humor. Also das hat mich sehr begeistert von Anfang an, übrigens schon seit ich 16 war.
Sie sagen, er ist kein Vorbild für Sie. Wie empfinden Sie das denn, wenn jüngere Kleinkünstler, Kleinkünstlerinnen, Kabarettistinnen Sie wiederum, Matthias Richling, als eine Art Vorbild empfinden?
Das finde ich entzückend, ich kann es gar nicht glauben. Vor allen Dingen, wenn man sagt, man hätte mich parodiert. Das finde ich am allerschrillsten, wenn jemand, der andere parodiert, parodiert wird. Das, und da, mich erschreckt auch manchmal, dass Leute sagen, sie sehen mich und dann sitzen sie hinter mir im Zug oder irgendwie. Oder an der Stimme hätten sie mich erkannt. Das finde ich ganz eigenartig irgendwie. Ich finde nett, aber es irritiert mich ein bisschen.
Vielleicht ist auch schwer, sie zu parodieren, weil bei ihrem Tempo, da kommt einfach keiner hinterher. Das ersetzen die hohe Maßstäbe.
Ich habe die Kritik von dem, ich rede auch jetzt schon wieder zu schnell, ich weiß.
Blicken wir mit Ruhe zurück nochmal auf die 70er Jahre.
Ja.
Wo lagen die größten Unterschiede im Bereich Kabarett verglichen mit unserer Zeit heute?
Also Kabarett ist ja im Grunde genommen der Daumen am Puls der Zeit. Und wenn ich die Debatten von damals nehme und die Debatten von heute im Parlament, jetzt mal unabhängig von der Gesellschaftsstruktur außerhalb des politischen Betriebes, dann muss man sagen, dass die mindestens sich so angefetzt haben wie heute im Parlament, aber mit einem unglaublichen Respekt. Wenn Sie sich Debatten anschauen, Strauß oder Wehner, oh meine Güte, wie viel Zwischenrufe hatte er und wie viel Rüffel hatte er auch vom Bundestagspräsidenten. Aber es war immer mit einem großen Respekt gegenseitig getragen und nicht von der Beleidigungskultur einerseits wie heute, andererseits aber auch von einer großen Ertragenskultur. Also wenn ich denke, Helmut Kohl zum Beispiel, wenn wir etwas weitergehen über die 70er Jahre raus, der hat dann 82 angefangen und von Helmut Kohl wurde beschimpft als Birne, ihm wurden Eier an den Kopf geworfen, da gibt es nicht eine einzige Klage. Heute sind Politiker so zickig, Herr Habeck hat 800 Klagen gegen Bürger laufen wegen Beleidigung, Frau Strack-Zimmermann 2000 Klagen, also das ist ein großer Unterschied im Grunde genommen.
Richling Real Reality heißt eines Ihrer neuen Programme. Um welche echte Realität geht es dabei?
Nun, es geht ja um das, was uns erschreckt mit sogenannten Fake News, worauf wir reinfallen und worauf wir nicht reinfallen können. Also ist die Realität real? Die Realität ist ja heute oft nicht mehr real. Wenn Sie allein Trump anhören, was er von sich gibt, am nächsten Tag genau das Gegenteil, dann wissen Sie nicht, welche Realität ist es denn jetzt eigentlich? Und ich bemühe mich, das ein bisschen zu entzetteln. Das zweite Programm, Enttarnt, das hat dann als Basis das Buch, was ich verfasst habe, mit Hintergründen für, wie sind Politiker was geworden? Sind Politiker privat auch so, wie sie sich politisch geben? Ich habe dazu sämtliche Figuren, die ich hier gespielt habe in der Matthias Richling Show, abgebildet. Es sind, glaube ich, 250 verschiedene, aber sie eben gekoppelt mit Erzählungen. Zum Beispiel Frau Merkel. Ich habe sie mal kennengelernt und man fragt sich jetzt, ist es im Privaten auch so, dass sie immer vorsichtig ist, ich gebe erstmal nichts zu. So. Und da sagt sie, sie werden mich nicht kennen, mein Name ist Matthias Richling. Und da sagt sie, nein, kennen Sie nicht. Ich spiele sie oft in meinen Sendungen, worauf sie wieder sagte, ja, ich weiß. So. Und diese Aufschlüsselungen, also wie sind Politiker privat wirklich so, wie sie echt sind oder spielen sie vieles nur. Also die Real Reality, ich versuche in beiden Programmen irgendwie die Realität so wieder zurechtzurücken, dass wir sie auch als solche erkennen und nicht auf Fake News reinfallen, was wahnsinnig schwierig ist in der heutigen Zeit.
Sie lassen dabei besagte Politiker, Politikerinnen ja auch immer selbst zu Wort kommen. Sie schlüpfen in diese Rollen hinein und Leute nachgemacht, das haben Sie schon als Schüler. Sie waren der typische Klassenclown, haben Sie mal erzählt. Wer muss sich denn aktuell vor Ihnen in Acht nehmen?
Es ist natürlich Merz und Klingbeil und natürlich Trump und Putin. Es kommen alle möglichen dran. Herr Lauterbach, den werde ich noch zitieren, weil er gerade noch in Erinnerung ist und sehr komisch ist als Figur. Es schrieb mir mein Mann, ich solle endlich zugeben, Herr Lauterbach gibt es doch gar nicht. Herr Lauterbach sei ich doch selber. So. Und ein Programm ändert sich auch pausenlos. Also manchmal muss ich es täglich wechseln. Jetzt ist wieder das Thema mit der Wehrpflicht. Thema Rente ist wieder ein aktuelles Thema, was diskutiert wird mit Frau Reicher, die Wirtschaftsministerin. Und Herr Habeck hält noch seine Talkshow ab. Alles, was Sie aus der Tagesschau sehen können, das wird bei mir durchgehechelt.
Wie nähern Sie sich denn einem Menschen an, den Sie parodieren wollen? Schauen Sie sich dann ganz viel Interviews, Talkshows mit demjenigen an und stellen sich dann vor den Spiegel und versuchen, das zu imitieren?
Erstens ja, zweitens nein. Es geht relativ schnell. Wie ein Zahnarzt, der guckt in den Mund, weiß sofort, A2 ist kaputt und das ist auch kaputt. In 5 Minuten höre ich eine Stimme mir an und merke dann, dass ich bereits in dem Stil schreibe. Das kann man nicht erklären, wie ein Mensch nicht erklären kann, wie singt er. Das kann ich Ihnen technisch erklären, aber trotzdem bestimmt nicht. Und dann kommt Günther Verdin, mein Regisseur und langjähriger Partner und Freund, und der auch mein Büro leitet, dazu. Und der ist ein hervorragender Spieler. gespiegelt. Er kann ausgezeichnet Figuren sezieren und sagen, du, da musst du noch in diese Richtung ein bisschen was arbeiten und so weiter. Also wir arbeiten seit 50 Jahren zusammen und er hat jedes Programm bisher begleitet und Regie geführt dafür. Also so ist dann der Rhythmus. Aber es geht relativ schnell, muss ich sagen. Also ja, mein Gott, ich habe es ja auch gelernt, von daher ist es also jetzt nicht so verwunderlich.
Haben Sie sich schon mal dabei ertappt, sich einen bestimmten Wahlausgang wegen einer möglichen Bühnenfigur zu erhoffen?
Nein, so kann ich mir auch nicht erhoffen, dass jemand irgendwann bleibt, nur weil er eine komische Figur ist. Weg ist weg. Ich habe wunderbare Figuren gehabt, die sehr ergiebig waren. Horst Köhler zum Beispiel war ein Traum, weil er so ein leichtes Schwäbischen hatte und so hilflos war am Teleprompter. Aber es ist witzlos. Das ist der Unterschied zwischen Comedy. Das Formale ist überhaupt kein Unterschied. Der einzige Unterschied, dass ich als Satiriker mich mit den Aktualitäten beschäftigen muss und die Leute es nicht interessiert, wer war Herr Kohl und wer war Frau Merkel. Die Comedy kann noch über Adenauer Witze machen.
Sie haben gerade schon von Ihrer Begegnung mit Angela Merkel gesprochen. Hat sich schon mal ein Politiker oder eine Politikerin direkt bei Ihnen beschwert? Oder ist das mittlerweile sowas wie ein Ritterschlag, von Matthias Riechling parodiert zu werden?
Es wäre ein Ritterschlag, wenn er sich beschwert. Es gibt nicht viel. Ich erzählte auch im Programm, Herr Rau hat sich ja mal furchtbar echauffiert. Allerdings nicht öffentlich, wie es heute üblich ist mit den Beleidigungsschlagen, sondern bei einem Abendessen, wo ich auch zugegen war. Und er hatte das für Dieter Hildebrand ausgerichtet. Und es ging um eine Nummer, die 2 Jahre vorher passierte im Scheibenwischer. Und er hat den ganzen Abend von nichts anderem gesprochen, dass er es nicht komisch fand und keine Ahnung. Also es war ziemlich eigenartig. Er hatte sich auch persönlich bei der ARD gemeldet als Bundespräsident, nicht mal durch einen Sekretär. Das fand ich der Einsatz. Sehr rührend, auf der anderen Seite irgendwie peinlich auch. Denn die Erfahrung ist natürlich, wenn sich jemand gegen Kritik wehrt und Satire, macht er die ja erst bekannt. Nicht, wenn Herr Erdogan sich nicht gewehrt hätte gegen ein Häme-Gedicht über ihn, hätte ihn schon niemand wahrgenommen als Ziegenficker. Das hat er selber fabriziert, sonst wäre das untergegangen. Es ist wie, wenn Sie sich wehren mit Gegendarstellungen, da machen Sie es eigentlich erst noch schlimmer. Nicht?
Sind Sie schon mal an jemandem verzweifelt, dass Sie gesagt haben, oh, den oder die würde ich so gerne parodieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gelingt mir nicht?
Ist nein, zu schwierig? Das bin ich nicht, weil die Parodie geht ja noch weit über die Parodie hinaus. Es soll ja keine Imitation sein. Ich merke zum Beispiel, dass ich oft auch Stimmen einfach nivelliere und nicht jetzt perfekt mache, einfach um den Inhalt nicht kaputt zu machen. Und zweitens gibt es viele Politiker, die gar nicht parodierbar sind, weil sie selbst gar nicht erkennbar wären, wenn sie sie hören. Wissen Sie, wie Herr Klingbeil spricht, wenn Sie ihn jetzt nur hören würden? Nein. Also dann gilt es, ein paar Eigenheiten herauszufiltern, die die Personen haben können. Merz zum Beispiel hat keinen Dialekt und keinen Akzent. Aber er hat eine eigene Art zu sprechen, eine Diktion, wo er jede dritte Silbe unterbricht, wie wenn er über die letzten 3 Worte nachdenken würde. So dass es dann klingt, wie man sagen würde, wir reden jetzt gerade so schön miteinander. Der, und da muss ich Ihnen sagen, was das Thema Politik angeht, hat es eigentlich mit Kabarett nur im Entferntesten zu tun, meine Damen. Männer und Herren. So spricht er. Ja. Und das muss man rausarbeiten und dann erkennen. Dann ist es noch schöner, wenn die Leute sagen würden, als Sie Herrn Merz gespielt haben, ja, da habe ich ihn nicht so erkannt, aber als ich Herrn Merz dann gehört habe, live, da musste ich lachen, weil ich an Sie gedacht habe. Das ist die Hochform des Kabaretts.
Danke für das Gespräch, Matthias Riechling.
Ich danke auch vielmals.